So, freut mich, dass wir heute zusammen sein können, und heute und für die nächsten ein bis zwei Male werden wir Predigtthemen haben, die für das praktische Leben ausgerichtet sind und für die Lebenspraxis im Alltag gedacht sind. Meine erste Frage, die ich heute dir stellen möchte, ist: Wie geht es deiner Familie? Vielleicht bist du heute hier in der Rolle, dass du Großvater oder Großmutter bist. Vielleicht bist du heute hier als Sohn oder Tochter. Vielleicht bist du heute hier als Ehemann oder Ehefrau. Oder vielleicht bist du hier heute als Vater oder Mutter. In irgendeiner dieser Rollen sind wir alle. Auf jeden Fall sind wir alle Kinder von jemandem, sonst würden wir nicht da sein. Viele von uns sind Partner von jemandem, und manche von uns sind auch Großeltern oder Eltern von anderen. Wie geht es meiner Familie? Und wenn ich in meine Familie hineinblicke heute, weiß ich nicht, welche Gedanken, welche Empfindungen dir kommen. Ist meine Familie zerbrochen? Ist sie zerstritten? Ist sie vielleicht gewalttätig? Ist sie heuchlerisch? Ist sie egoistisch? Ist sie respektlos, betrügerisch, überbeschäftigt, keine Zeit füreinander, distanziert oder weltlich? Wo befindet sich meine Familie heute? Aber bevor wir weitergehen, habe ich etwas Wichtiges vergessen. Ich möchte nie eine Predigt anfangen, ohne dass ich auch ein Gebet mit euch spreche. Da möchten wir unsere Gedanken hin zu Jesus wenden. Unser liebster Herr Jesus, danke, dass wir heute da sein können. Hilf du uns, all die Beschäftigungen und Gedanken der Woche zur Seite zu legen, und begleitet uns heute auf unserer Reise in dein Wort hinein, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass es nicht meine Worte sind, sondern die Worte, die durch deinen Geist geführt und geleitet werden. Reinige du mich, bewahre mich davor, dass es meine menschlichen Worte sind, und segne uns alle und gib du jedem von uns Impulse für unser Leben. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Egal in welchem Zustand sich deine Familie heute Vormittag vielleicht befindet, ein Wort gibt es. Und das lesen wir im Psalm 55 und Vers 33. Ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes. Psalm 55 und Vers 23. Da lesen wir: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wir möchten heute und in den nächsten zwei Themen über unser Familienleben nachdenken. Jetzt sagst du vielleicht: Oh, ich bin Single, das betrifft mich nicht. Ich bin Großeltern, das betrifft mich nicht. Nein! Jeder von uns, denke ich, kann etwas für sein Leben mitnehmen aus den Themen, die wir heute und die nächsten zwei Predigten zum Thema Familie halten werden. Vielleicht darf ich euch kurz, sind wir eingeschaltet hier überhaupt? Sollten wir sein? Wir haben die Verbindung, jetzt. So, und wir möchten heute und das nächste Mal zum Thema Familienaltar Gedanken machen. Ihr seht hier, wen sehen wir hier auf dem Bild? Da sehen wir irgendein bekannter Patriarch aus den Zeiten des Alten Testaments, und da ist ein Altar da und da ist ein Opfer da, und da steht die ganze Familie da und sie opfern auf dem Altar und erheben ihre Gebete und ihr Lobpreis zu Gott. Und Familienaltar ist ja eigentlich ein Symbol für die Familienandacht. Heute wird das also unser Thema sein. Wie geht es meiner Familie? Das ist die Frage, die wir gerade vorher uns gestellt haben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber eines: Wir haben diese Verheißung, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Gott hat eine Hilfe. Gott hat Ermutigung und Ratschläge für uns, egal in welcher Situation sich die Familie befindet. Es gab vor einigen Jahren eine interessante Untersuchung, die nennt sich Value Genesis Studie, mit 14- bis 25-Jährigen. Das war in dem Jahr 2000 und 2005. Und das wurde global in der Adventgemeinde durchgeführt, diese Studie. Und da hat man viele Fragen gestellt. Das waren 300 Fragen insgesamt. Aber zwei Fragen waren: Wie oft erfährst du oder erlebst du in deiner Familie Familienandacht? Das war die eine Frage, wöchentlich, und die zweite war täglich. Wie viele, glaubt ihr, haben bei wöchentlich gesagt: Ja, das erlebe ich? Prozent. Übrigens, ihr bekommt die Predigt heute auch. Alle Gedanken sind hier zusammengefasst, teile ich am Ende aus. Wie viel Prozent wöchentlich? 55%. Das heißt, jedes zweite Kind hat ja gesagt: Ja, ich erlebe Familienandacht einmal in der Woche. Aber jedes andere zweite Kind hat gesagt: Ich erlebe es gar nicht. Das bedeutet, die Hälfte der Kinder in unserer Gemeinschaft, in der Adventgemeinde, erleben scheinbar gar keine Familienandacht. Dann war die nächste Frage täglich. Wie viele Prozent, glaubt ihr, haben gesagt: Ja, ich erlebe in meiner Familie eine tägliche Familienandacht? Wird es höher oder geringer sein als 55%? Geringer. Martin, was denkst du?
Zwischen 5
und 8%. 5 bis 8%. Noch jemand vielleicht?
30.
Wenn wir einen Mittelwert machen, dann landen wir ziemlich gut. 21%. Das bedeutet, 4 von 5 Kindern erleben keine Familienandacht auf tägliche Basis. Und das macht sehr nachdenklich. Das natürlich stellt uns vor vielen Fragen. Und da stellen wir uns die Frage: Wie steht es mit der geistlichen Gesundheit unserer adventistischen Familien heute? Und könnte die geistliche Gesundheit unserer Familien vielleicht mit dem zusammenhängen, dass scheinbar da wenige Familien eine tägliche Familienandacht erleben? Könnte das eng verknüpft sein mit der geistlichen Gesundheit unserer Familien? Manchmal wundern wir uns, warum unsere Kinder ein geringes Interesse für den Glauben zeigen. Kann es sein, dass sie die selten erlebte Familienandacht eine Ursache ist für dieses geringe Interesse? Wenn es für meine Eltern nicht besonders wichtig ist und eher eine Nebensache ist, Familienandacht zu haben, ja, dann wird Gott für mich auch eigentlich nicht wichtig sein und auch eine Nebensache. Die Kinder übernehmen das, was sie in den Eltern sehen. Was für die Eltern nicht wichtig ist, wird für das Kind auch nicht wichtig sein. Was für die Eltern eine Herzenssache ist, wird für die Kinder auch großteils zur Herzenssache werden. Da gibt es auch einen Text, der uns da weiterhilft. Die Texte heute habe ich nicht ausgedruckt. Ich zeige nur die Referenzen, damit wir doch angeregt sind, in unseren Bibeln selber auch nachzuschauen. Psalm 121 und Vers 1. Psalm 121, 127, Vers 1, Entschuldigung. Das ist ein Klassiker. Ich glaube, das haben alle mal gehört. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal ganz bewusst hervorheben. Psalm 127 und Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran Bauern. Der Psalmist und der Autor, keiner weniger, Salomo selbst, hat diesen Psalm geschrieben, nicht David, sondern sein Sohn Salomo, der weiseste Mann der Weltgeschichte, sagt: Wenn Gott nicht irgendwo dabei ist beim Hausbauen, jetzt reden wir vom geistlichen Haus, von einem geistlichen Leben der Familie, wenn da Gott nicht involviert ist, dann machen wir viel umsonst. Das sind viele Luftschläge, die nichts ändern. So, lasst uns jetzt eine kurze Reise hier durch das Alte Testament machen und uns ein paar Gedanken holen, was wir hier finden können. Zunächst einmal möchte ich uns fragen: Wie war das bei den Patriarchen? Gab es dort Familienaltäre? War das eine Herzenssache für sie oder eine Nebensache? Was ist der Name von einem Patriarch, der einfällt? Zum Beispiel Zu den Patriarchen gehören wer? Abraham. Wer gehört noch dazu? Jakob, Isaac. Dann geht es noch weiter. Also die Söhne Abrahams und Isaacs und Jakobs und Mose zum Beispiel. Dankeschön. Schauen wir uns nach, zunächst einmal Abraham an. 1. Mose Kapitel 12 und Vers 7. 1. Mose Kapitel 12 und Vers 7. Da steht: Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Also eine Verheißung, ein Ausblick in die Zukunft. Wie reagiert Abraham? Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Also für Abraham war das undenkbar, ein Leben ohne Altar. Wo er Gott begegnet hat oder wo er sich angesiedelt hat, wurde ein Altar gebaut. Egal, wo er sein Zelt niederschlug, ein Altar hatte dort ihm aufgerichtet. Das war ein Teil von seinem Leben, untrennbar. Vielleicht eine Aussage hier von Ellen White aus dem Buch Gebet, Seite 165. Das Leben Abrahams, der Freund Gottes, war ein Leben des Gebets. Wo immer er sein Zelt aufschlug, nahe dran wurde ein Altar gebaut, worauf er das Morgen- und Abendopfer brachte. Also für Abraham war Wohnort, Lebensort untrennbar von Anbetung mit Gott und einen Altar aufzurichten. Konnte man nicht auseinander dividieren. Vielleicht gibt es weitere Texte hier. Schauen wir seine Söhne an, ob Abraham das weitervermitteln konnte und die Söhne auch diese Einstellung übernommen haben. Sein Sohn Isaac lesen wir hier in Kapitel 26 und Vers 25 im 1. Mose. Wie ging es beim Sohn Isaac weiter? Da steht: Dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und seine Knechte gruben dort einen Brunnen. Wieder der Gedanke, wo die Zelte waren, da war auch ein Altar. Wo ich lebe, da ist Gott dabei. Kein Leben ohne Gott. Und das bedeutet, die Gewohnheit, die sein Vater Abraham gehabt hat, war scheinbar so intensiv, so von Überzeugung geprägt, dass Isaac sagte: Ich kann nicht anders, diesen Weg möchte ich mit meiner Familie weitergehen. Diese Gewohnheit möchte ich für mich weiter pflegen. Wo immer ich wohne, da möchte ich einen Altar des Herrn bauen. Wie ging das jetzt weiter mit seinem Sohn Jakob? Hat Isaac das mit Inbrunst und mit Überzeugung gemacht, sodass diese Funke auch auf Jakob übersprungen ist? Schauen wir uns den nächsten Text an, ob welche Antwort wir da bekommen könnten. 1. Mose 33 und Vers 20, einige Seiten weiter blättern. Und da finden wir den Text. 1. Mose 33 und Vers 20. Da lesen wir. Zuerst in Vers 19, er kauft ein Land und so, das wird zu seinem Eigentum. Und dann in Vers 20, und er richtete dort einen Altar und nannte ihn: Gott ist der Gott Israels. Das Gleiche. Jetzt sind wir schon in der dritten Generation und die Kinder und die Enkelkinder machen das weiter, was Abraham vorgelebt hatte. Und er sagte: Gott ist der Gott Israels. Mit dem Altar wollte Jakob zum Ausdruck bringen: Es gibt einen, auf den mein Leben ausgerichtet ist, und das ist Gott. Der ist der Mittelpunkt meines Lebens. So nannte er den Altar. Gott, der Gott Israels. Vielleicht eine interessante Aussage auch hier aus dem Buch Wie führe ich mein Kind? Child Guidance auf Englisch, Seite 518. Da wird ein Vergleich gemacht mit den alten Patriarchen, die wir gerade jetzt kennengelernt haben. Da lesen wir: Wie die damaligen Patriarchen sollten jene, die behaupten, Gott zu lieben, das sind wir alle hier heute, wir lieben ja Gott, für den, einen Altar für den Herrn errichten, wo immer sie ihre Zelte aufschlagen. Was heißt das übertragen jetzt? Wir reden ja nicht davon, dass wir in unseren Häusern zu Hause jetzt Altäre bauen möchten mit Stein und Zement. Darum geht es ja nicht. Sondern einen Altar zu errichten, wo ihm unsere Zelte aufschlagen, heißt, Familienandacht miteinander zu gestalten, wo immer wir auch wohnen. Andere Aussage wäre hier, jede Familie sollte ihr Altar des Gebets errichten. So, wir sehen also von den Patriarchen, das war eine Tradition, die untrennbar war mit dem Leben. Wir haben Familienandacht, wir sind gläubige Familie. Schauen wir uns ein bisschen hinein, welchen Dienst am Familienaltar da gemacht stattgefunden hat oder vielleicht generell am Altar des Heiligtums, an der Stiftshütte. Da bekommen wir ein bisschen Einblick, was auch für den Familienaltar zutreffen könnte und dann, was das für uns übertragen bedeutet. Da möchte ich einladen, dass wir zu 4. Mose Kapitel 28 vorwärts blättern, 4. Mose 28 und dort die Verse 3 und 4. 4. Mose 28, Vers 3 und 4. Spricht zu ihnen, dies sind die Feueropfer, die ihr dem Herrn opfern sollt. Einjährige Schafe, die ohne Fehler sind. Täglich, wie viele? Was steht im Text? Täglich zwei zum täglichen Brandopfer. Ein Schaf am Morgen, das andere gegen Abend. Da kommt ein interessantes Prinzip hier vor. Das heißt also, damals bei den Israeliten war die Gottesbegegnung oder hier am Heiligtum bei der Stiftshütte zweimal am Tag. In der Früh, zu Beginn des Tages und dann gegen Abend. Also das heißt nicht beim Schlafen gehen vielleicht, aber gegen Abend, so 17, 18 Uhr. Welche Funktion, welche Rolle haben sie zwei Opfer gehabt? Morgenopfer und Abendopfer. Was war so ein Morgenopfer? Was war so das Charakteristische? Es ist in der Früh, der Tag hat gerade begonnen, ich habe den Tag vor mir. Was sind so die Gedanken und die Anliegen, die ich habe zu Beginn des Tages, wenn ich in den Tag hineinblicke? Meine Gedanken und Anliegen sind, dass Gott mich begleiten möge, Gott mir Weisheit schenkt, vielleicht weiß ich schon, welche Begegnungen oder Termine stattfinden werden, vielleicht habe ich meine Sorgen oder Unruhen oder auch Freuden, wenn ich jetzt vorwärts blicke in den Tag. Ich lege den Tag in Gottes Hand. Und bitte ihn um seinen Segen und seine Begleitung, dass ich den Tag in seinem Sinne und zu meinem Besten gestalten kann. Ich lege Fürbitte ein, vielleicht auch für die Familie, für meine Kinder, für meine Frau oder meinen Ehepartner, dass Gott auch mit ihnen ist. Dann am Abend, wenn ich jetzt am Abend angekommen bin, da ist der Fokus ein bisschen anders. Was ist der Fokus dann am Abend? Wenn ich zurückblicke in den Tag, Dankeschön, was Gott für mich getan hat, oder vielleicht auch einfach die Tagesgeschehnisse auch hinter sich zu lassen, sich wieder auf Gott auszurichten, sich nicht niederbügeln zu lassen, wenn es vielleicht schwere Erfahrungen war am Tag, wieder Kraft zu holen, Frieden zu bekommen im Herzen und so in diese Gesinnung den Tag zu beenden und dann später schlafen gehen zu können. Und das war der Gedanke damals im Heiligtum, in der Stiftshütte, warum es ein Morgenopfer und ein Abendopfer gab. Interessant ist, wenn wir noch weiter schauen, im gleichen Kapitel einige Verse weiter, vielleicht diese Aussage hier, ja, die passt dazu jetzt. Lasst die Väter als Priester des Haushaltes die Opfer jeden Morgen und Abend auf den Altar des Herrn legen, wo Frau und Kinder sich im Gebet und Lob mit ihm, also mit dem Vater, vereinen. Jetzt, Jesus liebt es, in einem solchen Heim zu verweilen. Schön, oder? Also wo Jesus da mitbekommt, boah, diese Familie hier kommt in meine Gegenwart bewusst, täglich, oh, was für ein schöner Ort, den möchte ich mit meiner Gegenwart ganz besonders segnen. Wenn wir zurückgehen jetzt und schauen weiter, ein paar Verse später, in 4. Mose 28 und die Verse 9 bis 10, dann merken wir, da gibt es einen Tag in der Woche, der ist ein bisschen anders gestaltet. Da kommt was zusätzliche Elemente dazu. Am Sabbattag, Vers 9, aber zwei einjährige Schafe ohne Fehl und zwei Zehntel feines Schmelzenspeisopfer mit Öl vermengt und sein Trankopfer. Das ist das Brandopfer an jedem Sabbat, außer dem täglichen Brandopfer samt seinem Trankopfer. Das heißt, am Sabbat war das so ein spezielles Opfer. Das wird auch in den Mittelpunkt hineingerückt. Was könnte das für unsere Familien bedeuten, wenn wir während der Woche mit unserer Familie zusammenkommen, morgens und abends? Ja, was würde das mit Sabbat jetzt sein? Da geht es nicht um den Sabbat-Gottesdienst. Aber vielleicht könnte es sein, der Sabbatbeginn und der Sabbatende zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges. Das hat eine mächtige Auswirkung. Der Sabbat war ein besonderer Tag, der auch in diesem Sinne geistlich begonnen und beendet worden ist. Vielleicht aus meinem eigenen Leben, wo ich Kind war und ich aufgewachsen bin. Jetzt rückblickend, wahrscheinlich verstehe ich das viel mehr als damals als Kind. Für meine Eltern war das ganz wichtig und es war eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei uns zu Hause. Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, war immer Sabbat, Anfangsandacht. Egal, um welche Uhrzeit die Sonne war, aber es war immer zum Zeitpunkt Sonnenuntergang. In Schweden ist im Winter der Sonnenuntergang um 14.30 Uhr. Dann war das um 14.30 Uhr am Nachmittag. In Schweden im Sommer ist es vielleicht ein bisschen später, 22.30 Uhr. Ich als Kind war das vorgezogen. Aber es gab keinen Freitagabend für Sabbatanfang und keinen Sabbatabend mit Sabbatschluss, ohne dass wir da gesungen und miteinander gebetet haben und einen Bibeltext gelesen haben. Wir sollen es nicht unterschätzen, was das für eine Wirkung auf die Kinder hat. Das hinterlässt gigantische Spuren. Und erst jetzt wird mir so langsam bewusst, was das wirklich auch für mein Leben bedeutet hat. Wenn ich jetzt mehr darüber nachdenke und jetzt selber auch erwachsen bin und über diese Themen da intensive Gedanken mache. Also wir sehen, morgen und abends, Sabbatanfang und Sabbatende spielten da eine wichtige Rolle bei den Israeliten. Die Frage ist, wenn ich jetzt mir Gedanken mache, Familienandacht, das heißt mit meinem Partner zusammen oder mit meinen Kindern zusammen, auch wenn ich Großeltern bin, trifft es auch auf uns zu. Wenn die Kinder zu dir kommen als Großeltern, erleben sie manchmal vielleicht eine Familienandacht bei dir als Oma und Opa? Das wäre auch immer zum Überlegen. Überall können wir Spuren hinterlassen. Und fragen wir uns, welche Spuren wir da hinterlassen können durch die Familienandacht. Psalm 78 und Vers 4. Psalm 78 ab Vers 4. Ich lese hier die Verse 4 bis 7. Das wollen wir, Entschuldigung, ich fange vielleicht sogar in 3 an. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern, also unseren Kindern gegenüber. Wir verkündigen den kommenden Geschlecht, den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Vers 5. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob, er gab ein Gesetz in Israel, er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lernen, damit es den Nachkommen lernten. Die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Findest du irgendwo hier eine Auswirkung, die die Familienandacht auf unsere Kinder haben könnte? Was hast du da gefunden in diesem Text? Irgendeine Auswirkung? Es gibt 4. Es gibt 4, die wir da herausholen möchten. Aber vielleicht hast du eine schon gefunden. Fangen wir in Vers 6 an. Was steht dort? In Vers 6 haben wir, gehen wir das kurz durch, den richtigen Weg kennen, damit es den Nachkommen lernten. Durch die Familienandacht bekommt das Kind eine unglaubliche Möglichkeit, den richtigen Weg für das Leben kennenzulernen. Ein zweiter Aspekt, etwas Zweites, was die nächste Generation mitbekommt durch die Familienandacht, ist dann in Vers 7, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung. Das heißt, sie lernen auf Gott zu vertrauen, was das bedeutet. Dann das nächste in Vers 7, und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten, Gott gehorchen und nicht vergessen die Taten Gottes. Das sind die vier Auswirkungen, die ein regelmäßiges Familienandachtsleben auf meine Kinder haben würde. Sie werden den richtigen Weg kennenlernen, sie werden lernen, Gott zu vertrauen, sie werden lernen, Gott zu gehorchen und sie werden Gott nicht vergessen. Eigentlich ist es ja das, was wir als Eltern als Anliegen haben. Jeder Mama, jeder Papa hatte den Wunsch, dass das in Erfüllung geht für die Kinder. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Familienandacht, der Familienaltar, das ausschlaggebendste Element ist vielleicht, eines der ausschlaggebendsten Elemente im Familienleben, um das zu ermöglichen. Das ist nicht eine Nebensache, Familienaltar ist eine Kernsache, ist ein Kernanliegen, nicht eine dekorative Sache, die optional ist. Wenn es uns am Herzen liegt, dass die Kinder den Weg mit Gott finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die fehlende geistliche Identität bei vielen Jugendlichen heute auf die fehlenden Familienandachten zurückzuführen ist. Und dass wir uns nicht wundern sollen, warum wir Generationslücken haben in unseren Gemeinden, wo ganze Generationen kaum vertreten sind. Natürlich muss es nicht auf jede Familie und jedes Kind zutreffen, aber ich glaube, im Trend im Großen ist eine enge Beziehung. Und das sehen wir gerade hier, das erkennen wir, vielleicht darf ich den Kommentar reinschieben, warum Gott gesagt hat, dass gläubende, bekennende Christen auch nur einen glaubenden, bekennenden Partner heiraten sollen. Denn das geht nicht, wenn mein Partner nicht den gleichen Weg im Glauben geht wie ich. Spätestens dann merkt man die Auswirkungen einer solchen Wahl. Jetzt stellen wir fest, dass nur eine von fünf bei den Jugendlichen Familienandachten zu Hause erleben. Vier von fünf nicht. Das heißt, wir stehen vor einer Situation, wo wir eigentlich die Familienaltäre wiederherstellen sollten in unseren Familien, in der Adventgemeinde. Vielleicht möchten wir den Blick auf zwei sehr interessante Persönlichkeiten im Alten Testament werfen, wo gerade das stattgefunden hat. Das erste Beispiel ist Elia. Da lade ich dich ein, dazu zum Buch 1. Könige, Kapitel 18 und Vers 30 gehen. 1. Könige, Kapitel 18 und Vers 30. Das ist ja der große Showdown mit dem Propheten, die zum Berg Karmel gekommen sind, die falschen Propheten und Elia als einziger Prophet Gottes. Und dieser Berg Karmel war ja ein bekannter Berg. Ja, und da gab es einen Altar von alten Zeiten. Vielleicht war das sogar ein Altar aus der Zeit von Abrahams oder von den anderen Patriarchen, der dort lange Zeit gewesen und gepflegt worden ist. Und jetzt kommt Elia hin und was lesen wir jetzt in Vers 30 von 1. Könige 18? Da steht, da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme des Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war. Das heißt, kommt näher, schaut mal, was da los ist. Und da lag der alte Altar, vielleicht waren die Steine zerstreut, vielleicht war es schon grasbewachsen. Und er hat dann die Erde weggeputzt zwischen den Steinen, die vielleicht sich abgelagert hat über Jahrzehnten. Und dann hat er die Steine wieder zurückgebracht und den wiederhergestellt, instand gesetzt, den Altar. Das war das Erste, was er gemacht hat. Der vergessene Altar wurde wieder zu seinem Platz gefunden. Das war der Anfang von der Reformation zur Zeit Elias. Und wenn wir in unseren Familien auch eine geistliche Reformation beginnen möchten, vielleicht ist der Familienandacht der erste Platz, wo wir anfangen könnten. Ein zentraler Bereich, der alles, wo das sehr entscheidend ist. Hast du nicht den Wunsch oder haben nicht die Eltern generell den Wunsch, oh, ich wünschte so sehr, dass mein Kind so der Funke rüberspringt und das Feuer des Glaubens mein Kind voll erfasst. Diesen Wunsch haben wir alle als Eltern. Und wie war das bei Elia jetzt? Kam Feuer auf diesen wiederhergestellten Abtal mit den Opfern drauf oder nicht? Da kam er Feuer. Das heißt, nachdem er diesen Altar wiedergeherrscht hat, zu seinem Recht zurückgebracht hat, kam dann Feuer. Vers 38, lesen wir Vers 38 im 1. Könige 18. Da sehen wir, wie es weitergeht. Da steht, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holzsteine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Feuer des Herrn, der Heilige Geist, ein Symbol dafür. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder mit dem Feuer des Herrn, mit dem Heiligen Geist erfasst, ergriffen werden, lasst uns vielleicht beim Familienaltar, bei der Familienandacht anfangen, die zu wiederherstellen bei uns zu Hause. Und die Kinderherzen werden langsam geöffnet werden für das Wirken des Geistes. Und das Feuer Gottes kann sie viel eher erreichen und mitreißen. Dann gibt es eine zweite Begebenheit mit Ahas und Hiskia. Ahas war Vater und sein Sohn Hiskia war dann auch der Zweite. Und das ist eine interessante Geschichte hier, die wir hier auch lesen können, wie das war. Denn sie waren völlig konträr in ihrer Einstellung. Fangen wir mit dem Vater an, der eigentlich ein Symbol für den absoluten Abfall und die Abkehr von Gott war, in 2. Chronik Kapitel 28 und Vers 24. 2. Chronik Kapitel 28 und Vers 24. Er hat etwas gemacht, was sich kein anderer König vor ihm getraut hat. Er war der Einzige, keine vor ihm, keine nach ihm. 2. Chronik 28 und Vers 24, da lesen wir, und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie und schloss die Türen zu am Hause des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Das sind ein paar interessante Sachen zu beobachten hier. Was war das, was er gemacht hat, was kein König vor ihm und nach ihm gemacht hat? Es war, die Türen des Tempels zuzuschließen. Hat kein anderer gemacht. Das bedeutet, da gibt es keinen Altardienst, da gibt es keinen Gottesdienste. Sendepause. Verriegelt. Eingang wahrscheinlich da mit Holzbrettern verriegelt. Keiner konnte rein, keiner konnte raus. Aber interessant ist, es gibt kein Leben ohne Altäre. Es wird immer einen Altar in irgendeiner Form in deinem Leben geben. Wenn wir den Altar Gottes zusperren und zuschließen, ausschließen, dann kommen andere Ersatzaltäre und nehmen den Platz ein. War das so bei Ahas auch jetzt? Was ist passiert hier? Er schloss die Türen zu im Tempel und er steht und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Aber das waren Altäre nicht zu Gott, sondern zu den Göttern. Wenn wir nicht einen Familienaltar haben, dann wird es andere Altäre sein, die unser Familienleben bestimmen und beeinflussen. Altarlos gibt es denn keine Familie. Wir stehen also vor der Entscheidung, welche Altäre möchte ich haben, nicht ob ich Altäre haben möchte. Es wird immer einen geben. Was könnten die neuen, modernen Ersatzaltäre sein, die wir in unserer Zeit erleben?
Fernsehen.
Das ist der bequemste Altar der Weltgeschichte. Der lässt sich sogar fernbedienen. Ich kann an meinem Sofa sitzen, schalte ich ihn ein. Und dann habe ich ja viele Altäre zur Auswahl. Kanal 1, Kanal 2. Ich kann vom Altar zu Altar switchen und hoppen, wie ich will, gerade wie es mir gerade gefällt. Der Arzt wäre eifersüchtig gewesen. Ja, aber da muss man mühsam von einem zum anderen gehen. Da kann ich mit der Fernbedienung mir meine Altäre ausschauen. Das heißt, die Schauspieler sind die neuen Götter und die Programm- und Showmaster sind die neuen Priester in unserer Zeit. Medienkonsum, Computerspiele, sie gehören zu den gewaltigsten neuen Ersatzaltären. Und wir haben die Fähigkeit, uns sehr viel wegzunehmen und uns zu binden in jeder Art und Weise. Kino, sogar Sport kann fast ein Ersatzaltar werden. Die Stadien, das sind die neuen Kirchen. Die Kinos, das sind die neuen Anbetungsstätte. Das ist alles der Ersatzaltar, den wir in unserer Zeit erleben. Und ich denke, wenn die Familienandacht wieder seinen Platz findet in unseren Familien, dann werden so manche Ersatzaltäre verschwinden. Interessant ist, wie es da weitergeht in der Erfahrung von Ahas und Hiskia. Also Ahas schließt Gottes Haus zu und führt Ersatzaltäre in jedem Winkel Jerusalems ein. Jetzt kommt sein Sohn, er ist 25 Jahre alt, junger Mann. Vielleicht noch nicht verheiratet, vielleicht hat er noch keine Familie. Und jetzt hat er das große Etablissement der Gesellschaft. Alle Berater, alle Weisen, die Politik, die Wirtschaft. Und er kommt als junger 25er. Was macht er jetzt? Oh, da müssen wir die Lage ein bisschen abchecken, müssen wir schauen, was politisch korrekt ist, uns ein bisschen abtasten, wo habe ich Freunde, wo habe ich Feinde. Ja, nicht zu viel aus dem Fenster lehnen, könnt ihr ja sagen, oder? Alles mit der Ruhe, macht ihr keinen Stress jetzt. Gott ist auch geduldig, er hat schon Zeit. Was macht er? In Kapitel 29, also im nächsten Kapitel, sehen wir, wie es weitergeht jetzt bei seinem Sohn, also bei Hiskia. Und dort Vers 1 und 3. Hiskia, Kapitel 29, Vers 1 und 3. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Dann gehen wir zu Vers 3. Er tat was? Was macht er mit den Türen am Hause des Herrn? Er tat auf am Hause des Herrn die Türen und wann? Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Wie lange hat Hiskia jetzt gewartet, bis er jetzt die Veränderung durchgeführt hat? Er hat sofort angefangen. Das erste Jahr war ihm nicht genug. Es sollte sogar im ersten Monat sein. Vielleicht war das sogar in der ersten Woche oder in den ersten paar Wochen. Aber maximal nach 4 Wochen hat er schon begonnen. Er hat nicht lange Zeit gemacht. Er hat nicht überlegt, was jetzt politisch korrekt oder nicht. Oder was denken die anderen? Nein, das ist der Weg Gottes. Wir müssen den Altar wiederherstellen. Und er besserte sie aus. Genau wie Elia. Sehr ähnlich. Und interessant ist, wie es dann weitergeht. In Vers 31, wenn das Volk, der geht mit, der fängt bei den Leviten und Priestern an und dann nimmt er die Stammesführer und dann macht das Volk auch mit und unterstützt ihn. Und wohin und wozu führt er das dann letztendlich? In Vers 31, da lesen wir noch den Kapitel 31 und dort Vers 1 bis 2. Und als dies alles vollendet war, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie gerade angefangen hatten. Nein, alles vernichtet hatten. Sie haben also alle ihre Satzaltäre, die den Platz Gottes eingenommen haben, die sie abgelenkt haben von dem echten wahren Altar, haben sie entfernt. Das war eine richtige Aufräumaktion. Da den Altar im Gotteshaus wiederherzustellen, war einfach nicht im Einklang, dass man die anderen Altäre zugleich lässt. Sie haben die anderen Ersatzaltäre dann auch entfernt. Gibt es vielleicht Ersatzaltäre, die wir auch entfernen wollen aus unserem Leben? Die Kinder beobachten genau, welche Altäre für uns Eltern wichtig sind. Wenn die Kinder merken, die Ersatzaltäre scheinen für meine Eltern wichtiger zu sein als der Familienaltar, dann werden die Kinder sagen, Familienaltar ist für mich eigentlich auch irrelevant. Hat keine Bedeutung für mein Leben. Die Kinder werden erkennen in dir, welcher Altar ist dir wichtig, und sie werden dir abschauen. Und du hast einen gigantischen Einfluss auf sie. Größer, als wir uns vorstellen. Jetzt denkt manchmal jemand, oh, wenn ich Ersatzaltäre entferne aus meinem Leben, dann ist es ein langweiliges Leben. Da habe ich ja keine Freude mehr. Nur Trauerstimmung. Aber so war das nicht bei Hiskia. Schaut mal hier an, wie im Kapitel davor, 2. Chronik, Kapitel 30 und Vers 26, wie da beschrieben wird, wie die Stimmung im Volk war, nachdem sie jetzt die Reformation, die Wiederherstellung des Altars gemacht haben, wie die Stimmung war. Kapitel 30 und Vers 26. Da steht, und es war eine große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Jerusalem nicht geschehen. Und wie viele Jahre zuvor hat Salomo gelebt? Das waren mehrere Jahrhunderte davor. Wir sind jetzt ungefähr 200, 300 Jahre nach Salomo. Sie sagen, das war die größte Freude in Jerusalem der letzten 300 Jahre. Gewaltig. Ich denke, dass von diesen zwei Erfahrungen, von Elia und vor allem hier von Ahas und Hiskia, möchte Gott uns dazu aufrufen, die Familienaltäre, die Familienandacht in unseren Familien so bald als möglich wiederherzustellen und uns von den Ersatzaltären zu trennen. Vielleicht darf ich eine sehr bewegende Erfahrung mit euch teilen, die ich gerade vor ein paar Wochen da erstmals entdeckt habe, mitbekommen habe. Das geht ungefähr 10 Jahre zurück. Ihr kennt, das sind die Raumschiffe, die die amerikanischen Raumfahrtbehörde immer wieder ins Weltall früher gesandt haben. Das Programm ist ja eingestellt jetzt. Und im Jahr 2003 war die Raumfähre Columbia dran. Sie haben ja, jede Raumfähre hat verschiedene Namen. Sie haben ungefähr 5 verschiedene. Challenger, Columbia und dann gab es ein paar andere auch noch. Und das war jetzt die Raumfähre Columbia im Januar 2003. Und das waren die Besatzungsmitglieder auf dieser Raumfähre. Es sind ja 7 Personen aus verschiedenen Nationen. Und der eine hier ist dann der Befehlshaber. Und er hat einen lustigen Namen, Rick Husband, also Rick Ehemann, auf Deutsch übersetzt. Er war der Befehlshaber von dieser Raumfähre. Und er war ein bekennender Christ und hatte 2 Kinder zu Hause, eine Tochter und einen Sohn. Und er dachte, und sie hatten immer Familienandacht zu Hause, er dachte, wenn ich jetzt 18 Tage im Weltall bin, ja, dann möchte ich meinen Kindern trotzdem die Möglichkeit geben, dass wir Familienandacht leben. Aber wie macht man das? Er ist in der Umlaufbahn der Erde und seine Kinder wohnen irgendwo in Amerika. Und wie sollen wir jetzt Familienandacht miteinander gestalten? Hast du eine Idee? Was könnte man da machen? Er hat sich das schwer überlegt. Was kann er machen? Was würdest du machen?
Ich weiß nicht, ob es da Handykontakt oder sowas gibt.
Na, Handykontakt geht nicht. Skype geht auch nicht. Aha, du meinst vorher aufgezeichnet. Was denkt ihr? Könnte das eine Idee sein? Hat jemand einen anderen Vorschlag? Michael war das oder Matthias? Okay. Tatsächlich, er hat jetzt 18 Andachten für die Tochter vorher aufgenommen und 18 Andachten für den Sohn. Also 36 Videoaufnahmen insgesamt. Und sie durften dann immer pro Tag eine anschauen, zu Hause, wo sie waren. Und das haben sie auch gemacht. Tag 1, Tag 2, Tag 3, bis hin zu Tag 18. Das ging alle Tage durch. Und jetzt war die Zeit, wo der Raumfähre wieder zurückkehren sollte zur Erde und dann landen sollte. Und bald werden sie sich wieder sehen. Und dann war der Landeanflug schon unterwegs. Sie waren gerade über Texas. In 15 Minuten würden sie in etwa landen in Florida. Und in der Eintrittsphase in der Atmosphäre, wo dann das sehr heiß wird, durch den Luftwiderstand, durch einen Schaden, der beim Start geschehen ist, sind dann manche Schutzschilde dann von dem Flügel abgeflogen und dann ist das, die Raumfähre ist zerschellt. Beim Wiedereintritt in 80 Kilometer Höhe und kein einziges Besatzungsmitglied hat diese Katastrophe überlebt. Auch der Rick Husband nicht. Was glaubt ihr? Welchen Wert haben diese 36 Videos, die ja immer noch da sind, für diese Kinder bekommen? Überlegt euch das, was die für die Kinder bedeuten. Scheinbar war eine Weltraumfahrt für ihn kein Grund zu sagen, du liebe Kinder, ich bin ein beschäftigter Papa, bin einer der wenigen Astronauten des Landes, die dieses Vorrecht haben, es ist ein wichtiger Job. Gott ist geduldig, er hat Nachsicht, setzen wir das kurz 2 Wochen aus und dann bin ich ja bald wieder da. Nein, nicht mal eine Weltraumfahrt konnte ihn abhalten, irgendeine Botschaft für seine Kinder zu hinterlassen, damit sie die tägliche Andacht erleben können. Gewaltig. Also diese Erfahrung hat mich tief beeindruckt, als ich das hier vor einigen Wochen zum ersten Mal erfahren habe. Interessant ist, was der Rick Husband selber gesagt hat. Und bei der Beerdigung, einige Wochen später, hat man auch diese Aussagen von ihm vorgelesen. Wenn ich in meinem Leben erreicht habe, ein Astronaut zu sein, aber auf dem Weg die Familie geopfert oder auf eine Art und Weise gelebt habe, die Gott nicht gefällt, dann würde ich mit großer Reue zurückblicken. Jetzt geht's weiter. Ein Astronaut geworden zu sein, hätte dann gar nicht viel bedeutet. Es wurde mir bewusst, dass es mir am wichtigsten war, so zu leben, wie es Gott gefällt, ein guter Ehemann für meine Frau zu sein und ein guter Vater für meine Kinder. Gewaltige Lebenseinstellung. Ich denke, von diesem Beispiel können wir viel mitnehmen für unser eigenes Leben. Wenn nicht mal eine Weltraumreise ihn davon abgehalten hatte, dann lasst es in unseren Familien auch nicht anders sein. Gott möchte uns ermutigen, dass wir die Familienaltäre in unseren Familien wiederherstellen. Ja, vielleicht hast du viele Fragen jetzt und denkst dir, ja, mein Partner ist ja nicht gläubig, meine Kinder sind schon älter, ja, das gibt Komplikationen. Das kommt dann im nächsten Teil, dann werden wir dann über die praktische Umsetzung sprechen und dann ganz interessante Anregungen und hilfreiche Hilfestellungen erfahren. Wie kann ich Familienandacht konkret in meiner Familie gestalten? Und welche Tipps gibt uns da Gott? Und das kommt dann im Teil 2, praktische Umsetzung. Aber heute möchten wir nach Hause gehen, denke ich, mit dem inneren Entschluss. Vielleicht stelle mir fest, ja, es gab gelegentlich Andachten bei uns, oder vielleicht öfters, oder vielleicht gar nicht. Aber ich möchte heute nach Hause gehen und sagen, Herr Jesus, möge es keinen Tag ab jetzt geben ohne Familienandacht. Zumindest einmal am Tag. Dass wir mit diesem Entschluss nach Hause gehen. Wenn du zu zweit bist, mit deinem Partner. Wenn du Eltern bist, mit deiner Familie. Wenn du Großeltern bist, vielleicht mit deinen Enkelkindern, wenn sie zu Besuch sind. Welche Situation du auch bist, keinen Tag verstreichen lassen, ohne an den Familienaltar herangetreten zu sein. Und möge Gott uns dabei segnen, ermutigen und viel Freude schenken. Und nächstes Mal in 4 Wochen bekommen wir dann die praktischen Tipps. Amen.